das Potenzial ist enorm groß. In Wasser liegt generell viel Wärme, wie ich es gerade schon mit dieser spezifischen Wärmekapazität versucht habe zu erläutern. Und gleichzeitig haben wir eben auch die glückliche Lage, dass viele Flüsse ja genau an den großen Städten auch vorbeifließen. Was jetzt aber natürlich dazu führt, dass so Gewässer wie so eine Art natürliches Fernwärmenetz wirken können schon alleine. Also die Wärme wird an die verschiedenen Orte, an die verschiedenen Städte gebracht.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher Batschik und heute geht es um Wasser als Energieträger und Baustein in der Wärmewende. Es wird ja jetzt wieder wärmer, die ersten sommerlichen Tage hatten wir mittlerweile schon und ja, wahrscheinlich freut ihr euch genauso wie ich darauf, euch an heißen Tagen im Freibad oder am Badesee im kühlen Wasser zu erfrischen. Aber Wasser kann noch mehr als nur für Abkühlung sorgen, denn man kann damit tatsächlich auch heizen, zum Beispiel mit Flusswasser. Wie das funktioniert und worauf es dabei ankommt, darüber spreche ich heute mit Jessica Gappisch von der TU Darmstadt. Sie forscht im Bereich Wasserbau und beschäftigt sich mit der technischen Nutzung von Gewässern als Wärmequelle. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Projekt Aquathermie Viewer Deutschland, das vorhandene Anlagen und Potenziale für die Nutzung von Flusswärme sichtbar machen soll. Hallo Jessica, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch auf die nächsten Minuten mit dir. Ich habe es gerade ja schon angedeutet, Wasser und fließende Gewässer, wie zum Beispiel den Rhein, die Elbe oder andere Flüsse, verbindet man ja erstmal eher mit kühleren Temperaturen als mit einer Wärmequelle. Trotzdem lassen sich Fließgewässer mit Aquathermie zum Heizen nutzen. Nimm uns da gerne mal zum Start so ein bisschen mit. Wie funktioniert das denn grundsätzlich?
Ja, also ich würde auch sagen, dass kühles Flusswasser erstmal nicht intuitiv ist, dass man das als Wärmequelle nutzen kann. Ich denke, das trifft auf die meisten Umweltwärmequellen zu. Also wir denken auch nicht daran, dass wir im Herbst oder Winter die Luft nutzen können. Genauso sieht es mit dem Wasser aus und auch teilweise mit dem Boden. Da hilft uns dann ganz grundsätzlich das Prinzip von der Wärmepumpe. Also wir können an sich Wärme aus unserer Umwelt nehmen, damit das aber dann eben noch das entsprechende richtige für uns angenehme Temperaturniveau hat, nutzen wir dann eben noch die Wärmepumpe. Also die Wärmepumpe nutzt im Endeffekt viel von der Umweltwärme, also in unserem Fall jetzt eben das Flusswasser und steckt dort dann nochmal elektrische Energie mit rein, sodass wir dann hier eben das Temperaturniveau anheben können. Und so können wir eben auch die Umweltwärme, also im Endeffekt ein sehr niedriges Temperaturniveau, trotzdem für uns nutzbar machen. Das ist jetzt natürlich noch relativ allgemein, also gerade auf alle Umweltwärmequellen bezogen, wo sich es jetzt eben unterscheidet, je nach Umweltwärmequelle und hier in dem Fall Flusswasser, ist im Endeffekt, wie jetzt die Wärme zu der Wärmepumpe kommt. Genau, bei uns, bei dem Flusswasser, gibt es verschiedene Systeme, also das, was vielleicht am nächsten noch dran ist, das offene System funktioniert vielleicht ähnlich wie bei der Luftwärmepumpe. Bei der Luftwärmepumpe kennen wir das ja, dass die Luft dann angesaugt wird und so dann eben die Wärme zu der Wärmepumpe gebracht werden kann. Das offene System in der Flusswärmenutzung funktioniert ähnlich. Also hier saugen wir wirklich das Wasser aus dem Gewässer raus und leiten das direkt zur Wärmepumpe hin, sodass dort dann eben die Wärme auf die Wärmepumpe übertragen werden kann und die Wärmepumpe dann eben, wie gerade schon beschrieben, das Temperaturniveau anheben kann. Dieses System ist auch das effizientere von den beiden, von dem einen, also im Vergleich zu dem einen, was ich auch gleich noch vorstellen möchte. Genau, das ist das effizientere System, aber es ist natürlich nochmal anfälliger gegenüber Verschmutzung oder gegenüber Vereisung. Das heißt, wenn ein Fließgewässer natürlich nicht so sauber wie Leitungswasser oder wie auch immer. Wenn das dann eben zu stark verschmutzt ist, zur Wärmepumpe kommt, kann es dort eben dann zu Abrasionen, Verschlammungen und so weiter kommen. Das heißt, im Endeffekt kann die Wärmepumpe recht schnell kaputt gehen. Oder wenn wir auch sagen, gerade schon vorher, wir haben einen Filter vorgeschaltet vor diesem Saugrohr, vor diesem Wasserentnahmerohr, dass sich das eben zu sehr verschlammt und einfach das ganze System nicht gut funktionieren kann. Genauso andersrum, wenn das Wasser im Winter zu kalt wird, dann kann das eben dazu führen, dass an der Wärmepumpe, wenn wir dann das Wasser eben nochmal weiter abkühlen, es dort zu Vereisungen kommen kann und auch dann die Wärmepumpe vielleicht Schäden nehmen kann. Das Ganze wollen wir verhindern. Das heißt, wenn das Wasser eine zu geringe Wasserqualität hat oder eben zu kalt wird im Winter, dann können wir auf das geschlossene System zurückgreifen. Mhm. Hier setzen wir einfach einen Wärmeübertrager ins Gewässer rein. Das heißt, wir haben so eine Art Systemtrennung. Bedeutet, Ein Wärmeträgermedium zirkuliert zwischen Wärmepumpe und Wärmeübertrager. Und dieses Wärmeträgermedium nimmt dann eben, wenn es durch den Wärmeübertrager fließt, die Wärme vom Fluss auf und leitet das dann zur Wärmepumpe. Das sind so die beiden Systeme, wie wir eben die Wärme von dem Flusswasser zur Wärmepumpe bekommen. Und bei der Wärmepumpe können wir es, wie eben schon angesprochen, eben dann auf ein sehr angenehmes Temperaturniveau anheben. Wasser an sich hat hier total coole Eigenschaften, die das Ganze einfach auch nochmal effizienter als zum Beispiel bei Luft machen können. Wasser hat eine ziemlich hohe spezifische Wärmekapazität. Das heißt, man bekommt im Endeffekt 4,2 Kilojoule Wärme aus Wasser raus, wenn wir das Ganze, also wenn wir ein Kilogramm Wasser eben um ein Kelvin abkühlen.
Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn ein Fluss zu dreckig ist, gibt es die Gefahr der Verschlammung. Wovon hängt es denn generell ab, ob sich ein Gewässer überhaupt für die Wärmegewinnung eignet und für Aquathermie?
Genau, es gibt unterschiedliche Bedingungen, die man sich anschauen kann, wenn man eben überprüfen möchte, ob ein Gewässer geeignet ist oder nicht. Und auch, ich würde mal sagen, zwei unterschiedliche Level, die man sich anschauen kann. Das eine, die eine Ebene, wäre so der größere Gewässerabschnitt, den man sich anschauen kann. Also hier schaut man wirklich, wie viel Wärme ist denn in diesem Gewässer selbst drin und wie gut ist dieses Gewässer auch im Winter nutzbar. Und auf der anderen Seite, kleinskaliger, kann man sich eben die einzelnen Standorte anschauen, wo so ein Aquathermiesystem in Frage kommen könnte, dass man genau dort entscheiden kann, ist das hier technisch gut umsetzbar und ist es damit auch wirtschaftlich gut umsetzbar. Also wenn wir uns das Gewässer anschauen, sind hier so die Grundbedingungen, vor allem Wassertemperatur und Durchfluss. Die beiden Parameter entscheiden also darüber, wie viel Wärme tatsächlich im Gewässer drinsteckt. Genau, meistens ist schon genug Wärme vorhanden. Es geht eher darum, wie man jetzt diese Wärmenutzung tatsächlich umsetzen kann. Sollte man aber natürlich vorher prüfen. Die Wassertemperatur hat hier noch ein paar entscheidende Aspekte mit dabei, weswegen ich auch die Wassertemperatur hier als ziemlich relevant sehe. Zum einen entscheidet sie auch darüber, wie effizient das ganze System funktioniert. Also Effizienz kennen wir wahrscheinlich, je nachdem, je geringer die Temperaturdifferenz zwischen der Wärmequelle und der Wärmesenke ist, desto effizienter kann das System laufen. Also je höher die Wassertemperatur ist, je näher sie eben an unser eigentliches Heizsystem drankommt, desto effizienter ist das Ganze. Und das können wir uns eben auch beim Fluss anschauen, genauso wie wir das uns in der Luft auch anschauen. Und die Wassertemperatur kann auch darüber entscheiden, an wie vielen Tagen oder wie gut wir tatsächlich im Winter eben die Wärme aus dem Gewässer rausziehen können. Ich hatte gerade schon das Thema Vereisung und so weiter angesprochen. Also es gibt schon auch Gründe, warum man die Flusstemperatur nicht auf vielleicht 0 Grad oder minus Grade im weitesten Sinne irgendwie mit nutzen kann. Da gibt es unterschiedliche Richtwerte. Es gibt jetzt keinen genauen Wert, dass man sagt, genau bis 1,37 Grad Celsius kann das Wasser genutzt werden. Das ist eine Abwägungssache, eine Frage vielleicht des eigenen Risikoempfindens oder der Genehmigungsauflagen. Ob man jetzt sagt, bei 2 oder bei 4 Grad Celsius darf man das Wasser noch nutzen und bis zu wie viel möchte man es abkühlen können und so weiter. Aber da gibt es natürlich dann einfach irgendwo eine Grenze. Und das schaut man sich am besten auch im Vorfeld an, um da eben zu wissen, wie man sich darauf vorbereitet, auch ob man das System komplett unabhängig nutzen möchte, also monovalent, oder ob man sagt, man sucht sich noch eine Alternative für die sehr kalten Wintertage.
Welche technischen Voraussetzungen benötigt man dann noch? Also quasi welche technischen Gegebenheiten der Gewässer, die du gerade eben angedeutet hattest?
Technische Gegebenheiten in dem Zuge, also zum Beispiel die Wasserqualität entscheidet darüber, welche Technik man benutzen kann. Das hatte ich ja gerade eben schon angedeutet, ob man hier eben das offene System überhaupt nutzen kann oder ob man lieber einen Wärmeübertrager einsetzt. Das wäre so ein Parameter. Ansonsten entscheiden auch Punkte wie Gewässergeometrie oder gibt es schon weitere Nutzungen, bestehende Wasserrechte und so weiter, die dann vielleicht so ein bisschen einschränken, wie man genau die Wärmeübertragung umsetzen kann oder die Wärmeentnahme. Das wäre jetzt so ein bisschen diese Standortebene, die ich gerade eben angesprochen habe. Das wäre so ein Punkt. Ansonsten auch, wie sind denn die Strömungsgeschwindigkeiten und wie ist die Turbulenz direkt vor Ort an dem Standort? Das entscheidet auch darüber, wie effizient die Wärmeübertragung sein kann oder auch wie gut im Nachgang dieses abgekühlte Wasser sich durchmischen kann. aber auch so infrastrukturelle Punkte, so wie weit entfernt sind denn die nächsten Haushalte oder was für Infrastruktur haben wir denn schon? Also zum Beispiel bei stillgelegten Kraftwerken kann man gut auch diese Wasserentnahmeinfrastruktur schon mitnutzen und statt Kühlwasserentnahme hier eben das Wasser entnehmen, um die Wärme rauszuentnehmen. Genau. Oder sind vielleicht schon irgendwie, ist vielleicht schon ein Wärmenetz im Bau und die Flusswärme soll einfach noch hinzugefügt werden. Dann hat man da schon mal ein bisschen was vorhanden, was das Ganze eben auch wirtschaftlicher machen kann. Also je nach Planungsebene kann man sich dann hier unterschiedliche Aspekte anschauen. Eben, ob man sich zuerst mal das Gewässer anschaut, ob das prinzipiell gut geeignet ist für den eigenen Wärmebedarf und dann eben auch den eigenen Standort, also wie gut technisch umsetzbar das Ganze dann ist.
Wie sieht's jetzt mit der Effizienz von Aquathermie im Vergleich zu anderen Heizformen aus, wie zum Beispiel Luftwärmepumpen?
Genau, also wie ich gerade schon angedeutet habe, die Effizienz hängt ja im Endeffekt ab von der Temperatur der Wärmequelle im Vergleich zur Temperatur von der Wärmesenke, also zum Beispiel dem Haushalt. Und je geringer diese Differenz ist, desto effizienter läuft das System. Wir wollen also eigentlich eine relativ hohe Wassertemperatur. Und hier hat Wasser eindeutig den Vorteil gegenüber Luft, dass Wasser diese hohe spezifische Wärmekapazität hat. Hohe spezifische Wärmekapazität heißt hier, Wasser liegt bei ungefähr 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Bedeutet im Endeffekt, wenn man ein Kilogramm Wasser oder Luft nimmt und beides um einen Kelvin abkühlt, also ein Grad abkühlt, dann kann man aus Wasser viermal mehr Wärme entnehmen als aus Luft. Dann kann man sich noch anschauen, um ein Kilogramm Wasser zu haben, braucht man viel weniger Volumen als Luft. Also man muss wirklich viel Luft zusammensammeln, um dann hier im Endeffekt ein Kilogramm zu erreichen. Das heißt, im Endeffekt steckt in Wasser viel mehr Wärme drin und umgekehrt, man kann viel mehr Wärme rausziehen, bevor sich die Temperatur tatsächlich ändert. Das hat im Winter zum Beispiel auch den Vorteil, dass das Wasser hier träger reagiert, also noch länger relativ warm ist im Vergleich zur Luft und eben auch nicht ganz so stark abkühlt wie die Luft. Das heißt, im Winter ist auf jeden Fall oder ist in der Regel eine Wasserwärmequelle effizienter als eine Luftwärmequelle.
Und wie hoch ist der Energiebedarf von diesen Aquathermieanlagen? Also wie viel Energie muss quasi reingesteckt werden, um diesen Prozess der Wärmegewinnung anzustoßen?
Genau, also eine ganz konkrete Zahl kann ich hier natürlich nicht nennen, weil das wie häufig ziemlich individuell ist. Genau, wo der Energiebedarf im Betrieb liegt, das ist vor allem in der Wärmepumpe. Also hier brauchen wir den Strom, um eben das Temperaturniveau anzuheben. Aber auch hier haben wir eben den Vorteil von diesem Prinzip Wärmepumpe gekoppelt mit einer Umweltwärmequelle, dass wir viel Energie einfach direkt aus der Umwelt nehmen können, die uns erstmal nichts kostet. Wenn wir ungefähr von einer Leistungszahl von 4 ausgehen, was so ein Durchschnittswert sein könnte, dann brauchen wir also nur einen Teil Strom und bekommen 3 Teile Umweltwärme gratis aus der Umwelt, um daraus dann eben 4 Teile Heizleistung zu machen. Das heißt, zumindest relativ gesehen ist hier der Stromanteil nicht so groß. Der zweite Punkt ist dann noch der Strom für die Förderung von dem Flusswasser, dass wir das eben von dem Fluss direkt eben zu unserer Anbindung bekommen und eben kleinere Aspekte wie jetzt zum Beispiel Reinigung von diesen Filtern oder von den Wärmeübertragern oder Wartung von weiterer Infrastruktur und so weiter. Da gibt's ganz interessante Konzepte, wie man eben hier diesen Energiebedarf decken kann. Wenn wir uns das auf einer kleinen Skala angucken, zum Beispiel gibt es häufiger solche Aquathermie-Projekte an Kleinwasserkraftanlagen. Das heißt, dort kann der Strombedarf, der eben für die Wärmepumpe notwendig ist, direkt über diese Wasserturbine gedeckt werden. Das funktioniert in den Projekten, die ich dazu kenne, ziemlich gut, dass das darüber auch gut gedeckt ist. Und im größeren Maßstab gibt es zum Beispiel solche Konzepte. Zum Beispiel für Fernwärmenetze wollen wir jetzt Wärme auch aus dem Fluss mit einspeisen, dass wir dann den Strom dann einkaufen, wenn er eben besonders günstig ist im Netz und dann eben diese Wärme eben nochmal auf das höhere Temperaturniveau heben und das Ganze dann in Warmwasserspeichern speichern, bis dann eben die Wärme benötigt wird.
Jetzt sind diese Aquathermieanlagen ja direkt an Gewässer angeschlossen. Wie wird denn sichergestellt, dass die Gewässer dabei nicht gefährdet werden bei der Wasserentnahme?
Na, also da würde ich nochmal unterscheiden zwischen diesen beiden Systemen, offenes und geschlossenes System, und würde sagen, dass vielleicht zwei Punkte da relativ relevant sind. Genau, zum einen ist der Punkt Schadstoffeintrag relevant. Also inwieweit könnte Kältemittel aus der Wärmepumpe oder Wärmeträgermedium aus dem Wärmeübertrager oder sowas mit ins Gewässer gelangen. Also wenn wir uns das geschlossene System anschauen, in diesem Wärmeübertrager zirkuliert ja ein Wärmeträgermedium. Das ist meistens ein flüssiges Medium von einer sehr, also Wassergefährdungsklasse 0 oder 1, also nicht sonderlich gefährlich. Es wäre eher die Frage, ob das dann in Summe was ausmachen könnte. Das heißt, hier ja, würde man im besten Fall dafür sorgen, dass eben keine Leckage im Wärmeübertrager auftritt oder die zumindest frühzeitig erkannt wird. Und dass wir eben wirklich darauf achten, dass wir eben nur sehr, also relativ umweltfreundliche Medien hier eben einsetzen. Es gibt entweder Systeme, die dann Leckagen erkennen und dann eben einfach das System runterfahren. Oder man kann zum Beispiel auch doppelwandige Wärmeübertrager verwenden, obwohl die dann schon relativ schnell nicht mehr so wirtschaftlich effizient sind. Da könnte man drauf achten. Und bei dem offenen System, dadurch, dass das Flusswasser ja direkt an der Wärmepumpe vorbeigeführt wird, kann hier eher, die Sorge hier größer, dass eben Kühlmittel tatsächlich ins Flusswasser, Kühlmittel von der Wärmepumpe ins Flusswasser übertragen werden kann. Das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall Systeme, die Leckagen erkennen können und dann eben diese Wasserrückgabe sofort verhindern können. Und der zweite Punkt, weg von dem Schadstoffeintrag, ist Thema auch auf Flora und Fauna achten, so ein bisschen Ansaugwirkung, zum Beispiel für Fische. Wenn wir eben sagen, wir sind im offenen System, also wir wollen das Wasser direkt entnehmen, das heißt, wir haben Rohrleitungen, die im Wasser liegen und dann eben Wasser ansaugen, dass wir da eben schauen, inwieweit können wir die Fische schützen, dass sie nicht auch mit angesaugt werden. Also zum einen brauchen wir Filter vor den Rohren, dass Fische zur Not nicht mit in das System reingelangen, müssen aber eben auch darauf achten, dass hier die Geschwindigkeit nicht zu groß ist, sodass dass der Fisch immer noch die Kraft hat, da wieder wegzuschwimmen. Wir müssen uns aber auch anschauen, gerade bei kleineren Fischen, falls sie dann doch eben durch diese Filter durchkommen können, inwieweit dann eben auch das System vielleicht passierbar sein kann, dass die Fische am Ende einfach mit einer leicht abgekühlten Umgebung wieder zurückgeführt werden können. Das wären so die Hauptpunkte, die man da beachten kann.
Okay, damit sind wir ja gerade auch schon so ein bisschen beim Umweltaspekt. Dem Wasser wird ja letztendlich Wärme entzogen und entsprechend wird kühleres Wasser dann zurückgeleitet in die Flüsse oder in den See. Ist dieser Temperaturunterschied auch problematisch eventuell für Flora und Fauna oder wie sieht's da aus?
Also die Frage lässt sich noch nicht genau beantworten, weil es noch nicht ausreichend Forschung dazu gibt. Prinzipiell kann man hier aber eben schon Tendenzen erkennen. Also gerade im durchmischten Bereich, wenn wir also sagen, abgekühltes Flusswasser ist zurückgeleitet worden und hat sich mit der Umgebung durchmischt, dann gibt es bisher kaum also messbare Unterschiede in der Temperatur. Das heißt, hier spielt das Ganze weniger eine Rolle. Wenn wir jetzt mehr Anlagen haben, gerade auch wenn wir sagen, wir wollen diese Technologie fördern, es gibt bald mehr Anlagen pro Gewässer, dann ergibt es auf jeden Fall Sinn, das Ganze im Blick zu halten und hier Grenzen festzulegen oder eben diese ganze Abkühlung in Grenzen zu halten. Dafür gäbe es unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel könnte ein Ansatz sein, dass man versucht, eben diese Temperaturabkühlungen innerhalb von natürlichen Schwankungen zu behalten. Dass sich also grob gesagt, das Gewässer noch relativ natürlich verhält, nur relativ moderat abgekühlt wird und sich die ganze Ökologie damit dran anpassen kann. Das spielt momentan noch keine wirkliche Rolle, weil eben die Temperaturänderung in einem kaum messbaren Bereich ist. Wo man sich das aber natürlich anschauen kann, ist dann ganz lokal da, wo das abgekühlte Wasser auftritt, also zurückgeleitet wird oder hinter dem Wärmeübertrager eben schon abgekühlt entlang fließt. Hier gibt es noch keine gesicherten, jetzt durch Forschung belegte Aussagen, was momentan so die Tendenz ist. Da wird gesagt, dass Fische sehr wahrscheinlich eben diesem abgekühlten Wasser, wenn sie es denn nicht mögen, einfach ausweichen können. Das ist in der Natur ja in dem Sinne auch bekannt, dass wir einfach schattige Bereiche haben und die sonnigen Bereiche, wo einfach auch starke Temperaturunterschiede vorliegen und es ja auch hier die Fische schaffen, sich daran anzupassen. Also entweder die abgekühlten Bereiche als Entspannungs- und Ruhebereich sehen oder darauf keine Lust haben und eben ausweichen. Das heißt, hier liegt es nahe, dass sich Fische hier ähnlich verhalten könnten, obwohl es dazu eben noch nicht genug Forschung oder belegbare Aussagen gibt. Umgekehrt genauer betrachten sollten wir hier vielleicht immobile Lebewesen. Also dass wir, bis wir dazu konkrete Forschung haben, eher sagen, wir versuchen grundsätzlich Bereiche zu vermeiden, in denen zum Beispiel verstärkt Fischleich liegen kann, der ja im Endeffekt einfach nicht ausweichen kann. Das wäre so die Faustformel momentan, würde ich mal sagen.
Okay. Wir hören und lesen ja auch immer wieder, dass die Temperaturen durch den Klimawandel ansteigen, bekommen wir alle mit. Und auch die Gewässer erwärmen sich weiter. Jetzt mal in die Zukunft gedacht, könnte Aquathermie da sogar vielleicht auch einen positiven Aspekt haben und könnte da auch Potenzial schlummern, indem das Wasser dann eben dadurch ein bisschen abgekühlt wird?
Genau, also momentan, wie ja gerade gesagt, würde ich sagen, dass die Auswirkungen auf die Gesamttemperatur einfach eben nicht so groß sind und deswegen da wirklich fraglich ist, ob man hier überhaupt einen Effekt merkt, wo man das natürlich im Blick behalten sollte. Wenn es hier eine Abkühlung tatsächlich gibt, eine merkliche, dann würde ich sagen, schaut man sich das pro Gewässer an. Also wenn man in dem Gewässer wirklich merkt, dieses Gewässer ist auch von der Erwärmung betroffen, dann kann hier Abkühlung meiner Meinung nach eine gute Entlastung sein. Gerade für Lebewesen, die bisher sich wohlgefühlt haben und mittlerweile durch die Erwärmung einfach sehr gestresst sind, dass sie hier eben dann entlastet werden können. Auch hier würde ich sagen, dass man diese Abkühlung dann aber eben moderat angehen sollte. Nicht je mehr und je schneller, desto besser, sondern moderat, sodass sich eben das ganze System langsam dran gewöhnen kann.
Dann lass uns nochmal über einen anderen Aspekt sprechen. Ich hatte es in der Anmoderation vorhin schon erwähnt. Du arbeitest ganz konkret an einem Projekt, dem Aquathermie Viewer Deutschland. Ich habe mir den in der Vorbereitung auf diese Folge auch mal angeschaut. Das ist ja quasi eine Karte, die einen Überblick über die vorhandenen Anlagen in Deutschland gibt. Teils mit detaillierten Angaben zur Größe und auch zur Art und Weise der Wärmeentnahme. Warum hat es so eine Übersicht bislang noch nicht gegeben?
Ich denke, weil es ziemlich aufwendig ist, an die Daten zu kommen. Also wenn man sich anschaut, wie Aquathermieanlagen genehmigt werden oder wo sie überhaupt registriert sind, dann schauen wir uns wirklich einzelne Gemeindeorte, Gemeindegenehmigungsbehörden an. Also Aquathermieanlagen werden im Rahmen des Wasserrechts geprüft und genehmigt. Das heißt, bei einzelnen Genehmigungsbehörden liegen dann die Daten dazu. Genehmigungsbehörden kommen eben in jedem Bundesland und in jedem meistens Landkreis oder kreisfreien Städten vor. Das heißt, insgesamt gibt es unglaublich viele Genehmigungsbehörden und in jeder einzelnen Genehmigungsbehörde liegen dann teilweise Daten dazu. Diese Daten sind teilweise nicht digitalisiert, sondern liegen in irgendwelchen Büchern rum. Also das ist eben gemischt, teilweise digitalisiert, teilweise eben noch in Ordnern. Und dann ist da einfach kein großer Austausch zwischen den Behörden, sodass einfach kein wirklicher Zugang zu den einzelnen Anlagen ist. Also in unserem Projekt haben wir insgesamt 370 Stellen ermittelt, die uns dazu Rückmeldung geben können. Und das Ganze einfach einmal abzuarbeiten, ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Ja. Ich denke, bisher wurde dazu eben dann auch keine ausreichende Notwendigkeit gesehen. Wir sagen mittlerweile, jetzt wo es eben darum geht, diese Technologie zu fördern, ergibt es Sinn, sich hier die Erfahrungen anzuschauen. Also wir wollen weg von fossilen Kraftstoffen, wir möchten mehr Unabhängigkeit, wir wollen ja erneuerbare Energien auch im Wärmebereich fördern. Das heißt, hier ergibt es Sinn, auf die vorhandenen Anlagen und Erfahrungen zu schauen, um darüber eben dann auch Schlüsse ziehen zu können und eben Erfahrungen weitergeben zu können.
Und für wen ist diese Karte dann jetzt in erster Linie gedacht?
Genau, im Endeffekt würde ich hier mal drei Zielgruppen nennen tatsächlich. Also was ich jetzt am ehesten angedeutet habe, sind zukünftige Anlagenbetreibende oder Planungsbüros, dass wir den Menschen mehr Sicherheit geben können, indem die Planenden eben auf bestehende Erfahrungen zurückgreifen können. Also dass Planende hier nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen und jedes Mal dieselben, nennen wir es mal Fehler machen, sondern hier wirklich einfach sagen können, wir greifen auf einen Erfahrungsschatz zurück. Nicht jeder muss jedes Mal das Rad neu erfinden. Außerdem, wie gerade schon angedeutet, werden die Anlagen ja jeweils in den einzelnen Genehmigungsbehörden genehmigt oder über die Genehmigung entschieden. Da gibt es kein konkretes Vorgehen. Das heißt, jede Genehmigungsbehörde hat da zur Not auch sehr individuelle eigene Auflagen. Und wenn die Planer dann eben auch schon abschätzen können, ihre eigene Genehmigungsbehörde hat schon mal so einen Antrag genehmigt und da sind jetzt im Internet auch einsehbar, was bisher die Entscheidungen waren, dann gibt es hier auch eine gewisse Planungssicherheit, zu sagen, worauf die Behörde vielleicht auch achtet. Zweite Zielgruppe sind die Genehmigungsbehörden selbst. Bisher gibt es eben wenige Leitlinien dazu, wie man solche Aquathermieanlagen genehmigt. Das heißt, bisher muss sich da jede sachbearbeitende Person im Endeffekt zu ihren eigenen Orientierungen schaffen. Wenn wir das Ganze hier eben mal aufzeigen, in diesem Viewer darstellen, was bisher so entschieden wurde, dann möchten wir gerne diese Ansichten sichtbar machen. Wir würden hier gerne den Austausch fördern und im besten Fall dann perspektivisch auch zu einer stärkeren Harmonisierung beitragen von diesen Auflagen. Und der dritte Aspekt, der jetzt bisher auch immer schon mal mitgeschwungen ist, wollen wir hier eben auch Institutionen mit der Ökologiebrille im Endeffekt ansprechen. Teilweise sind es eben auch hier die Genehmigungsbehörden, dass man eben genau schauen kann, wie sieht denn jetzt die Gesamtnutzung aus, wie sehr wird das Gewässer im Endeffekt auch wärmetechnisch beeinflusst, dass man eben hier auch wirklich sicherstellen kann, wenn die Technologie gefördert wird, dass wir einen Gesamtüberblick haben und eben dann die ökologischen Aspekte mit im Blick haben können.
Du hast die vielen Genehmigungsbehörden gerade schon angesprochen und das bekommen wir auch in vielen anderen Gesprächen mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die spannende Innovationen haben, mit, dass Regulierung da häufig ein Thema ist. Wie sieht es bei der Aquathermie aus? Ist da die Regulierung auch ein Hemmnis, ein Problem? Ist die da auch sehr, sehr groß? Wie sieht es da aus?
Genau, also Regulierung in dem Sinne, dass wir wirklich sagen, wir wollen die Anzahl von Anlagen eingrenzen, sehe ich jetzt momentan nicht als akutes Thema. Wir sollten natürlich im Blick behalten, wie viele Anlagen es gibt und wie sehr sie vielleicht das Gewässer beeinflussen können. Momentan sehe ich da aber noch keinen, Grund, hier eine Regulierung zu treffen. Wo Regulierungen aber Sinn ergeben, sind zum Beispiel in der Wärmeentnahme. Also wie viel Wärme wollen wir denn wirklich entnehmen? Vor allem, wie viel Temperaturänderungen möchten wir denn bemerken oder nicht? Das hat dann eben ökologische Hintergründe. Und das ist auch durchaus auch sinnvoll, wenn da eben ein Rahmen geschaffen wird. Wenn weg von Regulierung, sondern hin zu Regularien, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was weiterhelfen kann. Wie gerade ja eigentlich schon erwähnt, gibt es momentan einfach keine konkreten Leitfäden. Und wenn es sowas gibt, würde das eben genau für mehr Planungssicherheit, für schnellere Genehmigungsprozesse sorgen. Also es würde beiden Seiten, sowohl den Planenden als auch den Genehmigungsbehörden helfen, besser durch diesen Genehmigungsprozess durchzukommen. Auch hier möchte ich trotzdem sagen, es gibt natürlich auch je nach Standort und je nach Gegebenheiten auch Entscheidungen, die individuell getroffen werden müssen. Aber so einen allgemeinen Rahmen, der wäre schon sinnvoll und würde die Technologieumsetzung wahrscheinlich auch fördern und beschleunigen.
Also, dass man es quasi schneller dann in die Wirtschaftlichkeit auch bekommt, die Idee und die Anlage schneller umgesetzt bekommt.
Genau, ja. Und dass sich mehr Leute trauen, im Endeffekt so ein Projekt anzugehen.
Ja. Dann kommen wir zum Schluss immer zu unserem obligatorischen Blick in die Zukunft hier bei Technik aufs Ohr. Wenn man jetzt auf die vielen Flüsse und Seen in Deutschland schaut, wirkt das Potenzial von Aquathermie ja erstmal ziemlich groß. Ich meine, alleine hier in Düsseldorf der Rhein, der ist ja schon riesig und fließt durch ganz Deutschland. Welche Rolle kann Aquathermie denn aus deiner Sicht bei der Wärmewende spielen?
Ja, ich würde sagen, dass Aquathermie hier eine sehr vielversprechende Option sein kann. Also wie du es gerade auch gesagt hast, das Potenzial ist enorm groß. In Wasser liegt generell viel Wärme, wie ich es gerade schon mit dieser spezifischen Wärmekapazität versucht habe zu erläutern. Und gleichzeitig haben wir eben auch das glückliche Lage, dass viele Flüsse ja genau an den großen Städten auch vorbeifließen. Also historisch natürlich andersrum bedingt. Städte haben sich an Flüssen angesiedelt, was jetzt aber natürlich dazu führt, dass so Gewässer wie so eine Art natürliches Fernwärmenetz wirken können schon alleine. Also die Wärme wird an die verschiedenen Orte, an die verschiedenen Städte gebracht. Das heißt, wir haben viel Potenzial, was durch die verschiedenen Städte durchfließt. Das ist ja erstmal schon mal eine super Voraussetzung. Jetzt gilt es natürlich, dass durch die technische Umsetzung es schon mal zu Einschränkungen kommen kann und Verluste führen kann. Das sind aber natürlich Faktoren, die durch mehr technologischen Fortschritt natürlich auch verbessern können. Und wie das wahrscheinlich in ganz vielen Aspekten wirkt, brauchen wir auch hier natürlich eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Wärmequellen und unterschiedlichen Wärmeverteilungssystemen, damit wir hier eben die Wärmebedarfe und auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von der Gesellschaft irgendwie decken können. Und da würde ich die Gewässerwärmenutzung auf jeden Fall als eine sehr vielversprechende Option sehen, hier eben einen sehr guten, soliden Beitrag zu leisten.
Wie nimmst du die ganze Stimmungslage so wahr rund um die Aquathermie? Also hat sich da in den letzten Jahren vielleicht auch was verändert? Gibt es ein Umdenken? Kommt das Thema einfach bei vielen Menschen so, wird das Thema einfach präsenter auch bei vielen Menschen? Wie nimmst du das wahr?
Ich würde sagen, ja, das Ganze wird verstärkt. Natürlich bin ich hier ein bisschen auch mit meiner Brille in dem Bereich drin. Aber es ist schon, dass man mittlerweile mehr auch mitbekommt, dass eben in den Behörden, wo das Thema bisher eben noch nicht so stark behandelt wurde, jetzt viel mehr Austausch stattfindet, es sich einzelne Gruppierungen bilden, die über Aquathermie sprechen wollen, auch Wasserkraftverbände, die schauen, inwieweit man Aquathermie mit in die Kleinwasserkraftanlagen integrieren kann. Also das Gespräch dazu wird größer und gerade wenn man sich anschaut, was so die neuen oder die geplanten Projekte betrifft, sehen wir, dass jetzt auch ganz große Projekte, also Projekte in einem Fernwärmenetzmaßstab geplant werden, die es so bisher noch nicht gab. Also man merkt gerade auch bei Energieversorgungsunternehmen, dass hier natürlich auch eine Alternative her muss, wenn eben nicht mehr alles durch Kohle und so weiter gedeckt werden muss. Gerade dicht besiedelte Städte, da ist es auch schwierig, dann auf Geothermie zuzugreifen. Alles rein über doch die relativ ineffiziente Luftwärmepumpe zu decken, ist dann natürlich in diesem großen Maßstab irgendwann auch nicht mehr möglich. Also da bietet das Gewässer eben auch eine ganz große Chance.
Dann sind wir sehr gespannt, was wir zur Aquathermie in den kommenden Jahren noch alles so lesen und hören werden. Danke, Jessica, dass du da warst und uns so ein bisschen mitgenommen hast in die Welt der Aquathermie.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, und schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch diesmal wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert Technik aufs Ohr gerne in eurer Podcast-App und lasst auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Gerne auch per E-Mail an podcast@vdi.de. Dann nehmen wir auch immer gerne Themenvorschläge von euch entgegen. Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin Christopher Batschig. Bis dahin, macht's gut und tschüss.